ARD Sounds.
Zehntausende Migranten in der spanischen Stadt Ceuta, was das für den Schutz der EU-Außengrenzen bedeutet.
Azubis und die hohen Mieten, wie Wohnheime für Lehrlinge helfen können.
Und Parken am Flughafen, was unseriöse Park-and-Fly-Anbieter während des Urlaubs mit unserem Auto anstellen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Tag zusammen, wir sind Annika Witzel und Sebastian Trepper und diese Woche für euch am Mikro.
Schön, dass ihr uns zuhört. Guten Morgen in ARD Sounds oder wo auch immer ihr sonst eure Podcasts hört.
Ende letzter Woche und am Wochenende gab es Bilder, die manche sehr besorgt haben. Die spanische Regierung sagt, 50.000 bis 60.000 Menschen sind unerlaubt und innerhalb von kurzer Zeit in die spanische Stadt Ceuta gekommen.
Viele von euch haben vielleicht auch Bilder oder Schlagzeilen dazu gesehen und wir wollen jetzt mal sortieren, was genau passiert ist und was das auch für den Schutz der EU-Außengrenzen bedeutet und damit auch am Ende für uns alle. Und wir müssen damit anfangen, auf diese Stadt zu schauen, um die es da geht. Ceuta, die ist nämlich ein Spezialfall und das erklärt schon ziemlich viel.
Ceuta ist nämlich eine spanische Stadt, die liegt aber trotzdem nicht auf dem spanischen Festland, sondern auf der anderen Seite der Straße von Gibraltar, also in Afrika. Ceuta ist sozusagen eine Landzunge, also drumherum ist das Meer und auf einer Seite eine Grenze zu Marokko. Gehört zu Spanien, liegt in Afrika, Exklave nennt man sowas. Warum es da ein Stück Spanien in Afrika gibt, das hat geschichtliche Gründe. Seit dem Mittelalter, die friemeln wir jetzt nicht auseinander.
Wichtig ist aber zu verstehen, ja, die Migrantinnen und Migranten sind nach Spanien gekommen und damit auch, wenn man es genau nimmt, in die EU. Aber es ist eben nicht geografisch in Europa passiert, sondern in Afrika. Um aufs europäische Festland zu kommen, müsste man erst noch übers Meer.
Ceuta hat auch nur ungefähr 80.000 Einwohner, also wenn da 50.000, 60.000 Migranten ankommen in kürzester Zeit, dann ist klar, die Stadt ist damit überfordert.
Wegen seiner Lage ist Ceuta eigentlich besonders gut gesichert. Es gibt zu Marokko einen hohen Grenzzaun. Aber offenbar sind wirklich so viele Menschen auf einmal gekommen, dass die Grenzbeamten überfordert waren und zum Teil die Menschen einfach über die Grenze drüber gelassen haben. An Land, aber auch durch das Meer, die sind nämlich um die Grenzbefestigung rumgeschwommen.
Und auch das gehört zum Bild dazu. Mindestens 72 Menschen sollen gestorben sein, als sie nach Ceuta wollten, weil sie ertrunken sind oder auch im Gedränge am Grenzzaun oder in der Nähe vom Strand.
Es gibt auch Berichte, dass Einwohner von Ceuta die Migrantinnen und Migranten mit Steinen beworfen haben sollen.
Gekommen sind vor allem junge Männer, aber es sind auch einige Familien mit Frauen und kleinen Kindern dabei. Mittlerweile ist aber offenbar ein großer Teil der Menschen wieder nach Marokko zurückgekehrt, laut spanischer Regierung auch freiwillig, auch weil es in der kleinen Stadt gar nicht genug Essen oder Schlafplätze gibt und auch weil sie keine Aussichten auf eine Weiterreise nach Europa haben.
Und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, die Menschen sind offiziell auf spanischem Staatsgebiet angekommen. Und ja, Spanien gehört zur EU und ist somit auch Teil des Schengener Abkommens mit eigentlich offenen Grenzen. Aber es ist nicht so, dass die Menschen, weil sie in Ceuta angekommen sind, jetzt plötzlich frei durch Europa reisen können.
Für Ceuta gilt nämlich eine Sonderregel im Schengen-Raum. Wer nach Europa will, also auch geografisch, muss nochmal durch eine Grenzkontrolle. Also man kommt da nicht einfach ohne Pass oder Einreisegenehmigung oder sowas auf ein Schiff rüber zum spanischen Festland.
Deswegen sind einige Schlagzeilen und Äußerungen vom Wochenende auch nur in Teilen berechtigt. Italien und Finnland haben öffentlich damit gedroht, Spanien aus dem Schengen-Raum auszuschließen, wenn es die Außengrenzen nicht schützen kann. Und Kritiker sagen, einige Regierungen nutzen das nur, um Stimmung zu machen. Die Aufarbeitung in der EU, die läuft auf jeden Fall noch. Morgen treffen sich auch die Innenminister der EU-Länder, um drüber zu sprechen.
Die Frage, die ja auch wichtig ist in dem Zusammenhang, warum sind da jetzt plötzlich so viele Menschen auf einmal gekommen? Und direkt vorweg, genau wissen wir es auch nicht, wir können auch nur vermuten, es könnte mit einem Urteil zusammenhängen, das der oberste spanische Gerichtshof gefällt hat. Migranten sofort zurückweisen ist nur dann zulässig, wenn sie an der Grenze über einen Zaun oder eine andere Sperre gekommen sind. Für Menschen, die über einen unbefestigten Abschnitt, also zum Beispiel auch das Meer nach Spanien kommen, muss es eine Einzelfallprüfung geben.
Auf dieses Urteil gibt es auch internationale Reaktionen. Kanzler Friedrich Merz und 21 andere EU-Regierungschefs haben in einem Brief geschrieben, dieses Urteil sei benutzt worden, um diesen Angriff auszulösen und das Migrations- und Asylsystem in der EU zu missbrauchen. Die glauben, dass Schlepper den Menschen gesagt haben, so, ihr könnt jetzt gut kommen, los geht's. Und Spaniens Regierungschef Sanchez, der sieht das anders. Er sagt, die Gründe für den Brief sind Vorurteile, Falschinformationen, Unwissenheit oder politische Interessen.
Und es gibt sowieso noch eine andere mögliche Erklärung, warum auf einen Schlag so viele Menschen gekommen sind. Einige Experten glauben, dass Marokko dahinter stecken könnte. Die sagen, Marokko hat auch früher schon mal Migranten eingesetzt, um politisch Druck auf Spanien zu machen. Und zwischen Spanien und Marokko läuft es politisch gerade nicht so gut. Marokko sagt aber, stimmt nicht. Und die marokkanischen Behörden haben auch geringere Zahlen bei den Migranten und auch bei den Todesopfern.
Für die Vermutung spricht allerdings, dass es zumindest erstmal nicht so aussah, als würde Marokko die Migranten stoppen wollen. Und natürlich spricht auch dafür, dass so viele Menschen jetzt freiwillig zurückgehen.
So, wie geht's jetzt weiter? Erstmal gilt Marokko in der EU als sicheres Herkunftsland. Spanien kann die Menschen also relativ einfach wieder zurückschicken. Also es sieht auch nicht so aus, als würde Spanien die Leute auf das europäische Festland holen oder sie in der EU verteilen wollen. Dafür gäbe es ja sogar einen Mechanismus.
So, wichtig ist, das waren sehr extreme Bilder, die wir am Wochenende gesehen haben, aber es bedeutet jetzt nicht, dass zigtausende Menschen auf einmal in die EU oder zu uns nach Deutschland kommen.
Unsere Kurznachrichten.
Wer KI-Inhalte veröffentlicht, der muss das jetzt kennzeichnen. Seit dem Wochenende gilt eine EU-Richtlinie, allerdings nur für kommerzielle Angebote, also Firmenseiten oder Werbung zum Beispiel. Wenn ich auf einer privaten Internetseite oder in einem privaten Chat KI benutze, muss ich da nichts dran schreiben. Bis Anfang Dezember wird noch nicht so genau kontrolliert, danach sind definitiv auch KI-Anbieter dran. Wenn eine KI dann zum Beispiel Bilder ausspielt, die keine Kennzeichnung haben, die Computer erkennen können, müssen die Anbieter Strafen zahlen.
Wir schauen nach Ungarn, da hat die Trockenheit Folgen für den Strom. Das Land hat ein Atomkraftwerk und das wurde gestern komplett abgeschaltet. Eigentlich soll das Wasser aus dem Fluss Donau die Anlage kühlen, gerade ist aber viel zu wenig Wasser da. Das Atomkraftwerk sorgt eigentlich für fast die Hälfte des Stroms in Ungarn und der muss jetzt wohl stattdessen aus dem Ausland gekauft werden.
Etwa eine Woche nach dem Terroranschlag beim Christopher Street Day haben sich gestern Abend viele Menschen im Berliner Tiergarten zu einer Mahnwache versammelt. Die Mahnwache der queeren Community fand am Ort des Anschlags statt. Die Polizei sprach von 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Veranstalter sogar von 4000. Auch vor dem Roten Rathaus versammelten sich Menschen, um an die Opfer des mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlags vom vergangenen Wochenende zu erinnern.
In mehreren Ländern in Europa gibt es weiter große Waldbrände. In Frankreich ist der Brand in der Nähe von Bordeaux mittlerweile unter Kontrolle. In Griechenland sind dagegen die Probleme größer geworden. Auf der Halbinsel Peloponnes und der Insel Kefalonia gibt es große Brände und auch westlich von Athen hat sich ein Feuer ausgebreitet. Da sind am Wochenende zwei Löschhubschrauber zusammengestoßen. Die beiden Piloten in dem einen Hubschrauber sind dabei ums Leben gekommen.
In meiner ersten Firma habe ich zum Beispiel nicht ganz 600 Euro verdient im ersten Lehrjahr. Ich habe 700 Euro Miete gezahlt, ist auch schon mal eine Differenz von minus 100 Euro.
Ich bin nicht gut in Mathe, aber selbst ich weiß, dass das nicht besonders gut aufgeht. Das eben war Samuel Kaiser, er macht eine Ausbildung zum Maurer in Berlin und wie ihr hört, hat er ein Problem mit dem Wohnen, mit dem zu teuren Wohnen.
Er konnte die 100 Euro, die ihm da im Monat gefehlt haben, zwar ausgleichen, aber das Grundproblem, das bleibt natürlich, Wohnen ist teuer, teilweise zu teuer für Menschen, die eine Lehre machen und nicht mehr bei ihren Eltern leben können oder wollen. Besonders jetzt werden das viele, die eine Lehre anfangen, mitkriegen. Das neue Ausbildungsjahr hat ja gerade angefangen.
Es gibt aber eine Idee, um das Problem zu lösen. Azubi-Wohnheime kannte ich vorher nicht. Ich kenne natürlich Studierendenwohnheime, klar, die gibt's gefühlt an jeder Ecke, aber für Azubis eben eher nicht. Liegt auch daran, dass es an den Unis die Studierendenwerke gibt, die sich um so Fragen wie Wohnraum kümmern. Aber Azubi-Werke, die sind noch die Ausnahme. Die gibt's aber zum Beispiel schon in Berlin, München, Bremen oder auch hier in NRW in Aachen.
Und da gibt's auch schon Azubi-Wohnheime, beziehungsweise die werden gerade gebaut. In Berlin-Lichtenberg zum Beispiel gibt's jetzt möblierte Apartments, kosten 340 Euro. Das ist so ungefähr ein Drittel von dem, was Lehrlinge durchschnittlich in der Ausbildung kriegen.
Das sind so zwei Personen-WGs mit Einzelzimmern, habe ich mir online angeguckt. Die sehen wirklich schick aus. So kleine Einbauküche, ebene Dusche, schöne Böden. Es gibt auch noch Gemeinschaftsräume, eine Lounge, eine Fahrradwerkstatt, Waschkeller und eine Dachterrasse mit Blick auf einen Fernsehturm. Ist wirklich schick. Es klingt jetzt ein bisschen so, als würde ich das vermaklern. Brauche ich aber gar nicht. In dem Wohnheim können 154 Azubis wohnen und es gab 1200 Bewerbungen drauf.
Das kann ich auch rechnen, das sind zu viele.
Ja.
In Freiburg gibt es auch ab Mitte des Monats ein Azubi-Wohnheim. Bisschen teurer da. Ein-Personen-Apartments kosten 750 Euro, Zwei-Personen-Apartments 650 Euro. Aber da soll der Ausbildungsbetrieb ein Drittel der Miete zahlen.
Wohnraum für Azubis ist aber nicht nur in den Städten ein Thema, sondern auch in ländlichen Regionen. Da kann so ein Wohnheim nämlich auch ein Anreiz sein, sich überhaupt bei einem Betrieb zu bewerben, sagt zumindest Stefan Korneck.
Sehr, sehr dicht am Standort auch eine Unterkunft zu haben, Fahrtätigkeiten zu vermeiden, Kosten zu vermeiden, aber vielleicht auch den kleinen Mehrwert, den der ein oder andere zu schätzen weiß, doch mal mit 17 oder 18 bei Mutti und Vati ausziehen.
Ja, der Betrieb ist in Salzwedel in Sachsen-Anhalt und Korneck sagt, er braucht für sein Unternehmen halt die besten Leute und dafür muss er was tun.
Und was tut er? Er baut ein Mini-Azubi-Wohnheim mit 2 Vierer-WGs in einem alten Bauernhof und vor allem mit einer krassen Außenanlage.
Kleine Chill-Ecken, Grill-Ecken, wir überlegen vielleicht sogar einen kleinen Beachvolleyballplatz oder irgendwas für spaßige Beschäftigung nach der Arbeit hier zu gewährleisten. Und wer in den kleinen Teich springen möchte, braucht man noch keinen Bademeister, der kann das auch gerne machen.
Also echt schon noch krasser Luxus, wirklich. Stefan Korneck sieht das aber als Zeichen der Wertschätzung für die Azubis und er könne so auf seinen Betrieb aufmerksam machen, sagt er.
Ja, klingt super. Mhm. Es muss ja auch nicht das Wohnheim mit Beachvolleyballplatz sein, aber generell ist das schon wichtig, dass Azubis da unterstützt werden. Gibt auch eine Statistik zu. Bei Azubis geht nämlich ca. 40% vom Einkommen für Wohnen drauf. In der Gesamtbevölkerung sind es im Schnitt nur 25%. Park and Fly, das kann ja eigentlich ganz praktisch sein. Ich gebe mein Auto bei einem Anbieter am Flughafen ab, der parkt das dann für mich. Ich muss mich also nicht drum kümmern, einen Parkplatz zu suchen und das Auto dahin zu bringen.
Und man fühlt sich direkt wie ein Promi, oder? Der so vor einem schicken Hotel vorfährt und dem Parkboy so den Schlüssel hinschmeißt und sagt, bitteschön, hier mal parken für mich. Park and Fly hat auch Tarik Krämer genutzt und zwar am Flughafen in Düsseldorf und dann ging es für ihn ab in den Urlaub. Da hat er dann aber was Komisches bemerkt.
Ich hatte einen GPS-Tracker in meinem Auto deponiert. Da konnte ich dann während meines Urlaubs den Standort nachverfolgen. Da ist mir auch schon aufgefallen, dass das Auto innerhalb der 4 Tage mindestens 2-mal bewegt worden ist.
Albtraum.
Ja, das fördert auf jeden Fall das Urlaubsfeeling nicht. Noch besser wurde es dann aber, als er wieder zurück war und sein Auto wieder haben wollte. Das hat nämlich erstmal ewig gedauert.
Und da hat man mir dann eben gesagt, das Auto sei verunfallt. Der Verursacher hat wohl seine Daten hinterlassen und die Polizei sei auch schon informiert.
Dann hat Tarik ziemlich schnell herausgefunden, sein Auto stand einfach auf irgendeinem Parkplatz und nicht, wie das in seiner Buchungsbestätigung stand, auf einem umzäunten und videoüberwachten Parkplatz. Und offensichtlich ist jemand damit gefahren und hat erstmal einen schönen Schaden vorne rechts da reingefahren.
Immerhin, der Fahrer hatte seine Kontaktdaten dagelassen, aber der Parkservice-Anbieter hat dann gesagt, das ist gar keiner von unseren Fahrern, der ist wohl privat mit Tariks Auto rumgefahren.
Wow, das erklärt natürlich auch, warum Tarik im Urlaub gesehen hat, dass dieses Auto unterwegs war. Und das Ding ist, das ist am Flughafen in Düsseldorf in letzter Zeit öfter vorgekommen. Die Polizei warnt mittlerweile schon vor so unseriösen Parkservice-Anbietern. Da ist mehrfach Leuten aufgefallen, dass ihre Autos irgendwie so einen ganz anderen Kilometerstand hatten, als sie aus dem Urlaub zurück waren. Oder es war sogar ein Schaden am Auto, wie eben bei Tarik.
Deswegen sagt die Verbraucherzentrale, bevor man bucht, den Anbieter kurz im Internet recherchieren, was da so an Erfahrung steht von anderen, ob das überhaupt seriös ist und vielleicht auch nicht den billigsten nehmen, weil es gibt natürlich Park and Fly auch seriös.
Außerdem erkennt man seriöse Anbieter auch daran, wo sie das Auto parken. Da kann ich natürlich darauf achten, dass es in bekannten Parkhäusern oder auf registrierten Parkflächen ist. Am besten die Parkfirma direkt nach einem konkreten Standort fragen. Auch wenn man natürlich nicht kontrollieren kann, wo das eigene Auto abgestellt wird, dann könnte ich das ja auch direkt selber machen.
Sinnvoll ist auch noch, bevor man abreist, Fotos vom Auto machen oder ein Video und rumgehen. Und auf jeden Fall ein Bild vom Kilometerstand. Auch bei einem seriösen Parkservice macht das Sinn. Wenn was ist, kann ich zumindest beweisen, wie mein Auto vorher ausgesehen hat.
Und wenn was schiefgegangen ist, nachher auch direkt Fotos vom Schaden machen oder dem Kilometerstand machen, beim Anbieter reklamieren und bei einem Schaden natürlich auch Anzeige erstatten, sagt die Polizei. Es gibt ja immer wieder so Geschichten, wo Leute aus dem Koma erwachen und auf einmal eine neue Sprache können oder irgendwie ein neues Talent entwickelt haben oder sowas. Die Geschichten gibt's ja. Und jetzt ist was passiert, das wird uns helfen, den nächsten ESC zu gewinnen. Sagt zumindest Ralf Siegel.
Oha.
Ist ja so der Musikproduzent der letzten Jahrzehnte. Ist doch schon was älter, der Gute, ne? 80. Und der lag im künstlichen Koma wegen einer Lungenentzündung, ist jetzt aber aufgewacht und er sagt, es ist in meinem Kopf, ich weiß jetzt schon, es ist unschlagbar. Und er spricht natürlich von einem neuen Song.
Oh, ich bin voller Hoffnung. Vielleicht.
Er sagt, er hat das gleiche Gefühl wie damals bei Nicole, die ja mit ein bisschen Frieden den ESC für Deutschland gefunden hat.
Germany 12 Points. Ich sehe große Zukunft auf uns zukommen.
Ich sehe erstmal die neue Woche auf uns zukommen.
Ja, ich auch. Das war's von uns für heute. Kommt gut in diese Woche. Macht's gut. Tschüss.
Tschö.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.